So, da sind die ersten Bierchen offen. Das ist für dich, das ist für mich und für Bene. Wollen wir es eingießen? Weil wir haben ja jetzt hier wieder...
Müssen wir, oder?
Jo, eingießen.
Bierchen.
Die ganze Theke ist nass.
Ja. Ja, hallo zusammen.
Moinsen, auch von mir.
Da ist wieder der Podcast, den ihr alle so fleißig hört. Ich laber schon, irgendwie gefällt mir das gerade nicht, was ich sage, aber ist auch egal, weil wir schneiden nicht, wir drücken nicht Stopp.
Das würde keiner hier machen.
Ja.
Weißt du, worum ich dich gebeten hatte?
Nee.
Dass du mir einen kleinen Schluck in mein Glas gießt. Einer von euch beiden hätte es gut können.
Scheiße, haben wir euch beide.
Ja, wir können ja einfach noch ein Bier aufmachen.
Dann
machen
wir das wieder sowieso. Aber ne? Nur ein ganz bisschen bitte.
Ja, Maria. Fühl dich wie zu Hause. Schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Bevor du dich vorstellen darfst, wollen wir ganz kurz noch dem Bene zum Geburtstag gratulieren.
Oh ja.
Bene, herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke.
Wie alt bist du geworden?
Ja, es war gestern, also heute ist der 1.11. Gestern, 31.10. hatte ich Geburtstag und ich bin tatsächlich 33 geworden.
33? Ich hatte 32 gedacht.
Ja, so sehe ich auch aus,
ja, du
oder?
Siehst aus wie 32.
Finde ich auch. Letztes Jahr sah ich aus wie 31, dieses Jahr wie 32. Also,
krass, ne?
Hat mich immer gut gehalten.
Ja, woran liegt das bloß?
Ich weiß es auch nicht. Da gibt's, ich glaube, ich mache viel Sport, ernähre mich gesund, trinke viel Bier. Also, da gibt es viele Gründe, die mich jung halten.
Vielleicht sitzt ja auch noch ein Grund hier jetzt bei uns mit dem Podcast, Maria. Ist da.
Sicherlich auch.
Maria, schön, dass du bei uns jetzt hier im Podcast bist und wir uns gemeinsam unterhalten können. Stell dich doch mal einmal kurz vor.
Ja, ich bin Maria, bin 24 Jahre alt. Ich habe letztens gesagt, ich bin 20 Jahre alt, das war relativ peinlich.
Zum Glück nicht bei uns im Podcast.
Ja, genau. In so einer Vorstellungsrunde bei der Arbeit, das hat relativ, also das war echt ein bisschen dumm, aber egal. ja, ich bin 24 Jahre alt, wohne jetzt in Vechta. Komme gebürtig aber aus dem Südkreis Vechta, aus Damme, also eigentlich Bergfeine, ist halt so ein kleines Dorf mit 150 Leuten.
Ich finde, es ist kein Dorf, sondern eine Bauernschaft, aber da haben wir schon mal einen.
Darüber können wir ja gleich nochmal diskutieren.
Bisschen kontroverse hier im Podcast.
Ja. Genau. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein.
Wir freuen uns auch.
Wir freuen uns auch. Und ich habe mir gedacht, weil das ist ja irgendwie dann doch immer so ein bisschen aufregend, so das Ganze. Und hin und wieder stellen wir ganz viele Fragen. Und
da haben wir es gedacht, ne?
Was sage ich darauf? Und dann haben Bene und ich gedacht, wir stellen dir gleich am Anfang 5 Fragen hintereinander. Und du musst, wie aus der Pistole geschossen einfach antworten. Also
Bauchgefühl.
Genau, Bauchgefühl. Und du sagst einfach genau das und es reicht ein Wort.
Mhm. Vielleicht hilft vorher ein Prost.
Genau, oder? Das machen wir gleich. Es reicht ein einziges Wort. Mhm. Das kann auch weiter sein.
Okay.
Es sind auf jeden Fall 5 Fragen, wo du, glaube ich, ganz gut drauf antworten kannst. Die sind nicht ganz ernst gemeint, die Fragen. Aber erstmal Prost.
Gut,
zum Wohl.
Prost.
So.
Das ist sehr lecker, aber da sprechen wir gleich noch drüber. Mhm.
Maria, bist du bereit?
Ja.
Okay, ich lese sie jetzt einfach direkt hintereinander durch. An welches Wort denkst du gerade?
Blume.
Trüber oder klarer Apfelsaft?
Trüb.
Welches Gefühl treibt dich gerade um?
Aufgeregt sein.
Kannst du mir einen Fluss nennen?
Isar.
Welche Farbe hat Milch?
Weiß.
Jetzt siehst du, guck, jetzt kann nichts mehr passieren.
Stimmt.
5 banale Fragen schon beantwortet.
Alle richtig.
Herzlichen Glückwunsch.
Gott, zum Glück die Milchfrage richtig.
Wieso?
ja, weil ich mit Milch aufgewachsen bin. Also jetzt nicht nur Muttermilch.
Nee, ist ja was ganz Besonderes.
Eigentlich habe ich sogar Milchtrauma, wenn ich ehrlich bin, weil ich auf dem Bauernhof aufgewachsen bin mit Milchviehhaltung und also Kühen. Und wir haben halt immer unsere frische Milch getrunken. Also ich glaube, direkt nach der Muttermilch kam diese Milch. Und ich glaube, es war einfach eine Überfütterung.
Von Milch,
ja. Zu jeder Tageszeit und zu jeder Mahlzeit gab es Milch. Und
auch so ganz unbearbeitet?
Ja,
so dann also direkt einfach.
Das heißt, wenn du einen Podcast gestartet hättest, hätte der geheißen, auf 15 Milch mit.
Nein, auf keinen Fall. Ich mag absolut keine Milch mehr. Gar nicht, außer im Kakao.
Außer
aber nur warmer Kakao.
Okay. Ja, und du bist jetzt aber nach Vechta gezogen, wohnst nicht mehr in Bergfeine. Wäre das nochmal was für dich so? Also in einer Bauernschaft, in einem Dorf oder wie auch, was auch immer es jetzt ist, zu leben? Oder gerade jetzt in diesem Moment mit 24 ist es dann eher so, ja, dass du sagst, nee, Fechter ist schon eher das, was ich mir wünsche.
Ja, eher Fechter. Also das war mega geil, einfach in so einem kleinen Dorf auf so einem Bauernhof groß zu werden, weil du einfach, du hattest einfach so viele Möglichkeiten. Also ich glaube, es ist halt, für mich war es besser, auf so einem Dorf aufzuwachsen, wo du halt den ganzen Tag irgendwie draußen rumtoben konntest und mit deiner Fantasie irgendwie da die ganze Zeit mit deinen Geschwistern und mit deinen Nachbarskindern irgendwie gespielt hast. Und das wäre, glaube ich, in der Stadt nichts für mich gewesen. Aber so mittlerweile finde ich dieses Dorfleben dann doch auch ein bisschen zu langweilig, muss ich sagen. Mhm. Also es ist irgendwie immer wieder schön, da hinzukommen und da auch irgendwie nochmal wieder ein Fest zu feiern oder so und die Leute nochmal wiederzusehen. Aber da könnte ich nicht auf Dauer, glaube ich, wohnen.
Mhm. Ich habe während der Zugfahrt, ich bin heute extra mal mit Zug gekommen, um ordentlich Bier trinken zu können, habe ich die ganze Zeit überlegt, was kann ich dir denn so für Fragen stellen, weil wir kennen uns dann doch ja schon ein bisschen. Und dann ist mir aber doch aufgefallen, da sind schon so einige Fragen, die ich stellen möchte. Die haben ehrlich gesagt sehr viel mit deiner Vergangenheit gerade zu tun. Weil ich finde das, also ich kenne das von Eva, die ist in, ja, Metelenland heißt es tatsächlich, aufgewachsen. Mhm. Ich glaube, das ist relativ ähnlich, wenn nicht sogar noch kleiner als Bergfeine. Wie war das für dich damals so zur Schulzeit oder auch Kindergartenzeit? Gibt es einen Kindergarten, eine Grundschule in Bergfeine oder musstet ihr dann immer nach Osterfeine?
Genau,
oder?
Tobi, ja. Endlich Ortskenntnis.
Genau, also das ist praktisch das größere Dorf, ja. So nebenan. Genau, da gab es eine Grundschule und auch einen Kindergarten und da sind wir dann hingegangen.
Und dann immer mit dem Bus oder?
Kindergarten hatten wir immer Fahrgemeinschaften aus Bergfeine. Und zur Schule immer mit dem Bus, genau.
Das auch war halt schon zur Grundschule tatsächlich, also auch
ja,
Deutsch, weil das auch schon ein zu langer Schulweg gewesen wäre.
Ja, also genau, ich glaube, es sind irgendwie so 3 Kilometer oder so,
okay,
aber die fährt man als Grundschulkind dann ja auch nicht eben mit dem Fahrrad.
Nee, machst du. Und an der Landstraße, dann war, also du fährst ja jetzt nicht von einem Dorf durchs nächste, bis du in Osterfeine bist, sondern
genau,
du fährst dann ja durch 100 Millionen Felder und unbeleuchtet, ja, und dann bist du irgendwann in Osterfeine.
Genau, ja, das war immer mit dem Bus. Also ich war immer Buskind.
Mhm. Und dann die weiterführende Schule, bist du dann in Damme gewesen?
Genau, oder? In Damme auf dem Gymnasium.
Ja.
Und da halt auch mit dem Bus immer hin und her. Bis wir halt 18 waren, dann konnten wir ja mit dem Auto fahren.
Ja.
Und das war schon immer so eine Sache, die echt genervt hat. Also so Bus fahren, Alter, ey. Also um 6:50 ging der Bus halt ab, so, da sind die Leute, die in Damme gewohnt haben, gerade mal aufgestanden, so, und du musstest halt schon im Bus sitzen und dann bist du durch alle anderen Dörfer getingelt, bis du in Damme warst. Und
weißt du, was Bene während der Busfahrt gemacht hätte?
Hausaufgaben.
Also wahrscheinlich jedenfalls zum Anfang. Also so.
Aber Maria hat die bestimmt immer gehabt.
Ja, ich war immer so richtig vorbildlich. Ja.
Also ich, Hausaufgaben, ey.
Ich habe die immer in der Bibliothek gemacht, ja. Das war auch immer ganz cool.
Evelyn Schwiegelt.
Genau.
Die hat uns immer gedeckt.
Die hat uns gedeckt und das war gut. Und ja. Dennis, den ich hier letztes Mal im Podcast auch schon erwähnt habe, der hat mir immer bei Mathe geholfen und hat mich immer abschreiben lassen.
Ja, ich muss sagen, ich habe Hausaufgaben auch irgendwann als, ja, sinnlos empfunden und habe sie dann auch nicht mehr wirklich gemacht. Manchmal schon, aber... Also meistens abgeschrieben. Ja, eine Busfahrt wäre mir da entgegengekommen. Aber ich, wo du sagst, 6:50 fuhr der Bus ab, ich kann mich daran erinnern, wir wurden meistens so um 6:30 wurden wir geweckt oder mussten wir einen Wecker stellen, je nachdem wie alt wir waren. Und dann sind wir vielleicht um 7 so richtig dann mal aufgestanden am Frühstückstisch gewesen.
Ja, und es reichte um 7:45, wenn du zur Schule gefahren bist. Und um 7:45 war dann ja, halt... Das
ist schon geiler, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Geiler,
also es war auf jeden Fall Luxus. So, und was ich mich dann gefragt habe, ist, wie ist so das Nachbarschaftsverhältnis in Bergfeine? Mhm. Welche Bedeutung hat Nachbarschaft? Und was glaubst du, was ist so der Vorteil von so einer Bauerndorfgemeinschaft gegenüber zum Beispiel, so wie ich es habe in Bremen? Es ist halt wirklich super anonym. Ich kenne die Leute in meinem Haus, aber kenne es auch schon fast schon wieder übertrieben. Ich weiß, wie sie heißen.
Ja.
Teilweise.
Ja. Also das ist schon was komplett anderes halt einfach auf dem Dorf. Ne? Also da ist das nachbarschaftliche Verhältnis, also in Bergfeine gibt es 3 Nachbarschaften, also so groß ist das Ganze auch nur. Und in unserer Nachbarschaft ist das schon echt so eine Verbundenheit, die da einfach vorherrscht. Ne? Also das ist wirklich nicht nur, man wohnt nebeneinander und man kennt sich und man schnackt auch mal miteinander, wenn man irgendwie am Haus vorbeifährt und irgendwie der Nachbar steht draußen, sondern es ist wirklich so eine ganz krasse Verbundenheit. Also meine Eltern hatten jetzt dieses Jahr Silberhochzeit und entsprechend war die Nachbarschaft auch voll eingeplant und es gab ein Kränzchen und die haben dann einen Kranz gebunden entsprechend und das ist einfach was ganz anderes. Also die halten irgendwie zusammen und das ist denen auch super wichtig, Nachbarschaft. So, also wir haben dann immer zu hören gekriegt, oh, ihr müsst doch auch öfter mal dabei sein. Mhm. So, ist doch schade, dass ihr nicht mehr dabei seid, dass ihr irgendwie jetzt woanders wohnt. Ich jetzt nicht ganz so böse drüber, dass ich da nicht immer mit dabei sein muss. Also es ist super schön und ich schätze das auch und ich glaube, das ist für einige Leute auch wirklich so eine richtige Freundschaft. Mhm. Also nicht nur wirklich Nachbarschaft, sondern wirklich auch Freundschaft. Aber ja, und das hat, glaube ich, auch einen Vorteil gegenüber dieser Anonymität irgendwie in größeren Städten oder jetzt auch hier in diesem Haus. So, man weiß vielleicht, wie diejenigen aussehen, die hier wohnen, aber mehr ja irgendwie auch nicht. Und das hat schon auch was Cooles. Also gerade auch als Kind war es irgendwie echt cool, dass man da sich ständig irgendwie austauschen konnte und irgendwie immer, man konnte auch zu jedem irgendwie hingehen und spielen. Das war einfach, ist einfach was anderes. So. Aber hat einen ganz hohen Stellenwert. Und wenn man sich dem irgendwie entzieht, dann ist es, glaube ich, auch ganz schwierig, da irgendwie Kontakt zu finden und Fuß zu fassen.
Und ist es aber nicht umgekehrt auch so, dass es auch eine höhere Sozialkontrolle gibt? Und wenn du dich nicht ganz konform verhältst, dass erstmal, also dass das schwieriger ist als in der Anonymität.
Ja. Nicht vermeintlich konform wahrscheinlich.
Oder genau,
so
genau.
Oder auch.
Oder man sagt es dir nach, sag ich mal, also wir kennen auch Nachbarschaft, so. Aber ich glaube, und auch da gab es Grillabende und wir haben viel gespielt und Räuber und Gendarm haben wir schon mit Marvin hier in der Folge mal auch drüber gesprochen und daher kennen wir ja Marvin auch bis heute noch so. Aber ich glaube, dieses ganz krasse, wie du es erlebt hast, so, das kann man jetzt echt von unserer Nachbarschaft auch nicht sagen. Und dann ist das natürlich hier in diesem Haus oder bei dir in Bremen nochmal ganz anders. Aber ich glaube, manchmal ist die Anonymität auch ein Schutz vielleicht. Also, oder wie würdest du das sehen?
Ja, also wir haben wirklich so ein paar ältere Damen in Bergfeinde, die dann es sich zur Aufgabe gemacht haben, das Dorfleben zu überwachen, sage ich mal. Ne? Also es ist wirklich so. Und das ist auch, also gerade so, als man dann älter wurde und so jugendlich, da war das echt dann schwierig. Ich weiß noch, mein erster Freund damals hatte einen roten Ford Ka. Und als er dann das erste Mal über Nacht bei uns stand, wusste das sofort die ganze Nachbarschaft. Ja. So, und dann wurde erstmal rumtelefoniert.
Wie ist das?
Ja, das wusste man schon, aber
sind
dann
die schon
so,
verheiratet?
Er hat das erste Mal die ganze Nacht lang da gestanden. So, und dann war halt klar, okay.
Er hätte auch nur sein Auto vergessen können und zu Hause gehen können.
Aber ja, aber da war direkt ganz
oder er feine. Oder er war besoffen und durfte nicht mehr Auto fahren.
Ja, genau.
Obwohl, vielleicht ist das ja in so
Dorf. Vielleicht ist das wieder eingefallen.
Das wäre gut angekommen, wahrscheinlich eher.
Ja. Oh, der ist doch gefahren.
Richtiger Mann.
Ja, so.
Ja, aber das gibt es wirklich. Also
Du hast gerade gesagt, Kranzbinden für Silberhochzeit. Das habe ich jetzt letztens auch mitgemacht. Und ich war da so ein bisschen hin und her gerissen. Also auf der einen Seite fand ich das halt so ein bisschen albern. Aber als ich dann da gewesen bin und dann war halt so klassische Trennung, also da gibt es auch nur Mann und Frau, so, und Frauen, was haben die gemacht? Die haben die Rosen gebunden und Kaffee gekocht und Kuchen, so, ganz, ganz klassisch, und die Männer, wir Männer, waren draußen und haben dann die schweren Tannen da, das Grün geholt und haben dann halt geschnitten und, das war, also irgendwie war es trotzdem, also ich konnte mich da, glaube ich, ganz gut integrieren. Mhm. Am Anfang war das so ein bisschen schwierig, so, weil...
Man muss da reinkommen, ne?
Ja, ich merkte sofort so, ich gehe da, ich bin mit Eva jetzt 8 Jahre zusammen im November. Ich kenne die Leute, viele kennen mich da eigentlich auch und trotzdem ist da immer noch so eine...
Kleine Barriere.
Ja. So eine Distanz.
So, da muss man sich manchmal auch nichts zu sagen.
Ja, tatsächlich. Und was mir da, und das, das kann man, glaube ich, bei dir jetzt nochmal ganz gut so ein bisschen verifizieren vielleicht. Was mir aufgefallen ist, weil du gerade sagtest, man hat sich nichts zu sagen, ist, also da wird nicht über Vergangenes großartig gesprochen und vor allen Dingen nicht über Zukünftiges, sondern eigentlich nur über das, was jetzt in diesem Moment passiert. Das war total spannend. So, ja, wie oft wurde gesagt, nee, Tobi, das, was du mir hier gibst an Tannen, ist zu kurz, das weißt du doch. Das habe ich bestimmt 5-mal gehört und ich hab's 5-mal unterschiedlich gemacht, das war halt immer falsch. Kannst du das bestätigen, dass so Gegenwartsgerede eigentlich das ist, worüber man sich dann so unterhält?
Das habe ich ehrlich gesagt, also habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber wenn du das jetzt so sagst, Ja. Also wirklich immer so, also Gegenwart jetzt nicht nur wirklich in diesem Moment, sondern wirklich auch so, ja, was so die letzten 2-3 Tage passiert ist, so, ne? Und es geht halt häufig darum, so, ja, was ist hier so in der Gegend passiert, ne? Hm. So, wer hat wo Glück gefahren?
Was hat Meyers Jürgen gemacht?
Genau, wer hat da irgendwie einen Unfall gebaut oder keine Ahnung, sowas halt, ne? Ja. Wirklich, also höchstens so über Vergangenes, wenn es coole Erinnerungen gibt, so, die dann irgendwie zu der Situation passen, sich mal nochmal wieder daran erinnert, dann schon, aber tatsächlich auch so Zukünftiges, wo du das jetzt so sagst, fällt es mir wirklich auf. Also das ist eher selten ein Thema.
Was heißt das jetzt?
Ja, das habe ich mich...
Bedeutet das, dass das wirklich perspektivlos ist auf dem Land zu leben? Ich meine das gar nicht böse, sondern ist das so eine Form von Perspektivlosigkeit? Oder ist es einfach eine total gesunde Lebenseinstellung? Morgen ist morgen und heute ist heute und ich nehme es so, wie es kommt. Also
und so habe ich es nämlich wahrgenommen. Ich habe mich nämlich dann, ehrlich gesagt, eigentlich schon ganz... wohl da gefühlt, weil du einfach so das, was links und rechts und über und unter dir ist, hast du einfach komplett ausgeschaltet. Mhm. Also wir haben dann da diesen ollen Kranz da gebunden und im ersten Moment war das halt, weil es ungewohnt war für mich, war es vermeintlich komisch, aber es war dann irgendwie dann doch ganz cool. Also ich hatte nicht zu einem Zeitpunkt so irgendwie Langeweile oder habe gedacht so, boah, so, was soll das jetzt hier? Ja. Sondern das war halt einfach nur mal was anderes. Das war eine spannende Erfahrung für mich.
Ja. Wie würdest du es denn sehen? Ist Landleben perspektivlos, um es mal ganz drastisch negativ zu formulieren? Mhm. Oder ist es auch ein Teil von Lebenseinstellung zu sagen, es gibt heute Aufgaben, es gibt heute Feste, die gefeiert werden. Heute muss der Mais gehäckselt werden, weil es lange genug trocken gewesen ist. Auf geht's. So, also, wie würdest du es eher bewerten? Oder ist es was von beiden vielleicht auch?
Ja, ich glaube, es ist wirklich diese Mischung. Also, ja, ich glaube, es ist auf dem Land einfach auch irgendwie wichtig, dass man sich auf das konzentriert, was gerade irgendwie passiert. So. Und was jetzt in naher Zukunft oder so irgendwie gerade ansteht. Ich glaube, das ist einfach so prägend einfach. Und gleichzeitig glaube ich trotzdem, dass es gerade für junge Menschen auf dem Land teilweise, da gibt es auch solche und solche, aber es gibt auch junge Menschen, die da wirklich eine Perspektivlosigkeit haben, die sagen, oh, ich weiß gar nicht, was ich hier irgendwie noch machen soll, ich komme hier irgendwie nirgendwo hin, wo was los ist, ich habe hier nichts zu tun, nichts, was mich interessiert, gar nicht so das Angebot, wie ich es in anderen Städten irgendwie hätte und ich glaube, da gibt es schon so eine Perspektivlosigkeit und andererseits gibt es auch ganz viele Leute, und das erlebe ich auch immer wieder so, die sich das gar nicht vorstellen können, mal in eine größere Stadt zu ziehen oder so, weil es reicht ihnen vollkommen, was sie auf dem Land haben. So, also mein kleiner Bruder zum Beispiel, also so klein ist er jetzt auch gar nicht mehr.
Er wird immer der kleine Bruder.
Ja, genau.
Ja. Wir haben da ja auch einen, ne? Ja. Schöne Grüße an dieser Stelle. Er hat mir letztens gesagt, wir grüßen ihn zu selten im Podcast.
Okay, Joni, schöne Grüße.
Ja. Genau, und er hat mich dann, ich habe in Münster studiert und als er mich dann in Münster mal besucht hat, fand er das richtig schrecklich, weil ich hatte ja nur ein WG-Zimmer und ja nur eine Wohnung, zwar mit einem Garten, den wir dann gemeinschaftlich nutzen konnten, aber er fand das so eine schreckliche Vorstellung und konnte sich gar nicht vorstellen, was ich den ganzen Tag über mache, weil er ist halt derjenige, der dann den ganzen Tag über draußen ist und irgendwie eine Sache nach der nächsten anpackt. Und so, ja, für ihn reicht das halt vollkommen. Der würde niemals sagen, es ist hier perspektivlos. Und da gibt es wieder Leute, wie mein anderer Bruder, der sagt, oh Gott, ich muss hier sofort raus.
Aber interessanterweise, als Janni das erste Mal hier in der Wohnung war, stand er hier am Fenster, hat auf die Straße geguckt und gesagt, boah, ist ja geil hier, ich könnte den ganzen Tag hier auf die Straße gucken und einfach die Sache beobachten.
Ja.
Das war ich auch wieder so, also hätte ich so gedacht, so, okay, ich finde es auch mal interessant zwischendurch, aber das würde mich jetzt auch nicht erfüllen. Also da hat er es dann wieder ganz anders gesehen, irgendwie so, ne? Also, ja.
Aber ich finde das, habe gerade die Schwierigkeit, das so richtig in Worte zu fassen, weil ich da auch noch nicht fertig bin mit meinem Denkprozess. Aber was wir doch momentan erleben, und ich glaube, das erlebst du so, wenn du in einer Stadt dieses Stadtleben mitkriegst, einfach nochmal anders, als wenn du so einen Bauernhof hast, der gleichzeitig auch dein eigener Betrieb ist. So. Also das ist ja dann einfach, also ich stelle es mir zumindest so vor, so deine eigene kleine Welt, die einfach...
Ja, das ist ein Mikrokosmos.
Genau, die für dein Leben halt einfach extrem wichtig ist. Ja. Und theoretisch würde sie dir auch komplett ausreichen. Also das große Drumherum brauchst du nicht zwingend. Also jetzt mal ganz platt ausgedrückt. Und Auf der anderen Seite ist es so, dass die Welt halt so extrem global geworden ist. Tausend Einflüsse auf uns Menschen halt alle einprasseln. Mhm. Hinzugekommen sind nochmal diese sozialen Medien. Und da ist dauerhaft Veränderung und Veränderung und Veränderung. Und eigentlich wünschen sich die Menschen doch Stabilität, so. Deswegen wollen, glaube ich, auch viele...
Deswegen haben wir die große Koalition.
Ja. Wie lange haben wir denn die große Koalition? Ja. Weil das, diese, ich wollte schon wieder vermeintlich sagen, das ist das meistgenannte Wort von mir.
Meistgewortete Mind.
Genau. So, ne? Und eigentlich wollen die Leute Stabilität, deswegen vielleicht auch so große Koalitionen, weil man nicht so viel Neues zulassen möchte. Mhm. Und so vom Gefühl her könnte ich mir halt einfach vorstellen, dass es auf so einem Bauernhof oder in so einer Bauernschaft oder in einem Dorf halt einfach dann doch ein bisschen langsamer halt einfach läuft oder geregelter, weil geregelt oder so ein geregelter Tagesablauf ist schon gegeben. Auf dem Bauernhof.
Ja, oder? Auf jeden Fall. Also muss ja zwangsläufig. Du musst dich um die Tiere einfach regelmäßig jeden Tag kümmern. So, und gerade bei Kühen, die musst du halt immer zu den ungefähr gleichen Zeiten melken, weil sonst, ja, haben die halt irgendwann Schmerzen.
Die Euter.
Das tun sie nicht, aber so. Die haben halt einfach irgendwann Schmerzen, weil dann die Milch irgendwie raus muss.
Ja.
So.
Ja. Galt das dann für dich auch? Also warst du großartig mit eingebunden in den ganzen Prozess oder?
Eher weniger. Ja, also als Kind war das halt einfach cool, so immer, waren halt dann auch immer draußen, wenn Mama und Papa draußen waren, so wenn halt irgendwie abends es in den Stall ging, dann haben wir auch draußen gespielt. Aber ansonsten hatte ich jetzt nicht das super große Interesse an Landwirtschaft. Also ich musste mal nach dem Abi, weil ich da ja Zeit hatte, meinem Papa helfen, Schweine aufladen, damit die dann in die Schlachterei kamen. So, das konnte ich anscheinend ganz gut, deswegen wollte Papa, dass ich das gerne weitermache, aber war nicht so mein Ding.
Ja.
Ja, aber ansonsten war ich da echt nicht so eingebunden.
Aber erzähl mal, da finde ich jetzt mal konkret cool, also Schweine aufladen, für dich ist jetzt völlig klar, was das heißt. Ich glaube, allen ist klar, okay, die kommen irgendwie auf dem Hänger oder was weiß ich, ja. Aber wie läuft das ab? Was ist dann deine Aufgabe? Also was heißt jetzt wirklich Schweine aufladen? Finde ich interessant.
Ja. Okay, also bei uns ist es so, wir haben verschiedene Ställe und in den verschiedenen Ställen gibt es verschiedene Abteile und in diesen Abteilen sind halt die Schweine. Und die müssen dann halt, wenn sie ungefähr 100 Kilo erreicht haben, sind sie halt schlachtreif und dann werden sie zum Schlachter gebracht. Und die Schlachtereien öffnen, glaube ich, morgens um 6 Uhr und keine Ahnung, wann sie schließen. Auf jeden Fall kann man nur zu bestimmten Zeiten die Schweine abliefern, weil dann der Schlachtprozess halt in Gang gesetzt werden kann. Und das hieß für uns immer um 4 Uhr aufstehen, also mitten in der Nacht, dann im Dunkeln mit dem Trecker und dem großen Anhänger vor den Schweinestall fahren. Und dann die Schweine, die Papa halt meistens vorher gekennzeichnet hatte. Also alle Schweine werden ja nicht immer gleichzeitig gleich fett, schwer, sondern die dann halt das entsprechende Gewicht erreicht hatten, wurden dann aus dem Stall rausgetrieben auf den Anhänger. Aber das war halt auch ein bisschen die Schwierigkeit, weil du hast halt in diesen Buchten, denen dann die Schweine leben, ja, wie gesagt, Schweine, die noch da bleiben und andere, die raus müssen. Aber du kannst, also du musst die dann ja irgendwie da rauskriegen. Und dann stehst du da halt mit so einem großen Brett und versuchst, die Schweine, die halt drin bleiben sollen,
wegzuhalten
und die halt raus sollen, rauszuleiten. Mhm. Aber es ist halt super schwierig, weil, ja, also die Schweine merken halt auch, dass hier gerade mitten in der Nacht irgendwas los ist, was passiert, hier sonst nicht los ist.
Sind keine dummen Tiere, ne?
Nein, die sind super schlau.
Ja.
Und dann sind die natürlich ganz wild und hysterisch und... Ja, dann habe ich natürlich auch ein bisschen Schiss vor Schweinen. Also die sind auch wirklich... Also
ja, 100 Kilo ist schon ein bisschen mehr als du.
Genau. Und wenn die dann...
Minimal.
Und wenn die dann so auf dich zugerannt kommen oder ne, dann um dich herum so rumwirbeln und wenn die dann mal auf den Fuß treten, dann weißt du halt wirklich, was 100 Kilo sind. Ne? Und dann war es immer echt richtig schwierig, die da raus zu manövrieren. Und dann... Ja, kommen die halt in den Gang, dann laufen die normalerweise irgendwie im Gang rum und merken dann irgendwann, okay, wir müssen durch die Tür durch. Und dann ist es halt entsprechend abgesperrt, dass sie auf den Wagen laufen. Aber bevor die auf den Wagen kommen, kriegen die halt noch so ein Schlagzeichen, heißt das. Jeder Betrieb hat halt ein Kennzeichen, das dann in die Schweineschwarte sozusagen reingehauen wird, damit auf dem Schlachthof dann... auch immer noch nachgehalten werden kann, von wem die Schweine kommen.
Falls mit dem Fleisch was ist oder so.
Genau.
Damit man weiß, es kommt von dem Hof.
Genau.
Ja.
So. Und dann werden die halt alle nach und nach auf den Wagen getrieben.
Von dir auch dann?
Ja.
Also du hast richtig mit
Ja, Bretter, genau, musst dann? Du dann. Ja, dann musst du ja. die halt irgendwie, wenn die das nicht checken, dass sie diesen Gang entlang gehen müssen, gehst du halt mit dem Brett irgendwie hinterher und ja, zeigst ihnen die Richtung sozusagen. Und dann gehen sie halt auf den Wagen und dann werden sie zur Schlachterei gebracht. Aber das habe ich mich nie getraut, damit hinzufahren.
Ja.
Ja. Und ich weiß noch, nach dem ersten Mal, also natürlich bin ich damit irgendwie groß geworden und ich wusste auch, was passiert, wenn Papa sagt, wir müssen Schweine aufladen. Aber wenn man das dann wirklich selber miterlebt, dann ist das schon nochmal was anderes. Und man merkt wirklich, also die Schweine merken ja auch, hier ist irgendwas los und ne, irgendwas passt ja gerade nicht und sind dann ganz nervös. Und dann kriegen ja diese Schlagzeichen, das ist wirklich, wirklich so reingehauen. Ne? Also Papa sagt immer, die Schweine merken das nicht, aber weiß nicht, ob das wirklich so stimmt. Und ja, dann wirklich, also das konnte ich nicht. Niemals das irgendwie diesen Schlachtprozess mit angucken. Und ich habe mir nach dem ersten Mal wirklich gedacht, ich werde jetzt Vegetarier.
Ja, Schweine sind ja keine Schnitzel ohne Panade einfach nur. Ne? Das ist ja, glaube ich, das, was einige so im Kopf haben.
Ja.
Wäre es vielleicht aus deiner Sicht gut, dass eigentlich alle, die, also ich esse ja auch Fleisch und auch ich mag auch Schnitzel und auch andere Fleischsorten, wäre es aus deiner Sicht sinnvoll, dass alle, die sagen, okay, ich esse gerne Fleisch, dass sie wenigstens sowas mal auch miterlebt haben? Also so ein Du kannst jetzt nicht mehr eine Beziehung zum Tier haben, so, das ist in unserer Gesellschaft schwer möglich. So, aber wird das vielleicht helfen, dass man auch nochmal einen anderen Eindruck davon kriegt, was da auch läuft?
Ja, ich glaube in gewisser Weise schon, weil du einfach diesen Prozess dann besser mitkriegst. Und ich glaube, dadurch würde man einfach auch nochmal bewusster Fleisch konsumieren, weil man weiß irgendwie, und auch dann vielleicht nicht aus, also nicht dieses billige Fleisch, sag ich mal, sondern dann würde man vielleicht wirklich sich Gedanken machen, aus welcher Haltung oder so würde ich das Fleisch dann beziehen. Und gleichzeitig will ich niemandem sagen, er muss das mal gesehen haben, weil das ist, glaube ich, nicht schön.
Ja. So. Gut, kannst du niemanden zu zwingen, klar.
Genau.
Aber gerade wo du das jetzt schon, also ich bin ja auch Fleischfresser, wo du das so erzählst, das macht halt alleine von der Erzählung her schon was mit mir. Mhm. Vielleicht nicht, dass ich jetzt direkt sage, okay, ab sofort esse ich kein Fleisch mehr. Aber ich glaube, man denkt schon so dann über seinen eigenen Konsum halt einfach ganz konkret nach.
Ja.
Und ich glaube, das ist halt erstmal Schritt 1. Aber so langfristig betrachtet, wir hatten das ja letztes Mal schon mit vegetarischer Wurst und warum muss in Wurst Fleisch
Schweine
sein? So. Aber auf der anderen Seite darf man eben halt auch nicht vergessen, und da sind wir wieder bei dem, wo wir vorhin waren, da steht ja ein Betrieb hinter und da steht eine Existenz hinter. Und wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe, seid ihr ja auch kein Weltunternehmen oder so, sondern halt einfach, das ist halt einfach Existenzgrundlage für deine Familie. Und ja, und das darf man halt einfach auch nicht vergessen. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, so ab sofort Fleisch ist verboten und man hat halt nicht darüber nachgedacht, ja, was macht das denn mit denjenigen, die davon eben halt gelebt haben?
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist das halt ein sehr weiter Weg, um da vielleicht dann doch nochmal einen anderen Weg eben mal halt zu finden. Wobei, und das hatten wir, glaube ich, auch beim letzten Mal schon gesagt, das Problem meines Erachtens sind nicht kleinere Bauernhöfe, sondern eigentlich sind das vielleicht sogar Lösungen.
Ja,
also
genau.
Zurück zu kleineren Bauernhöfen, so wie man es vielleicht noch so aus den Zeit unserer Eltern eben halt kennt und weg von diesen richtig großen Massenbetrieben.
Ja. Also im Gegensatz zu wirklich diesen großen Betrieben, die es hier in der Region ja wirklich auch zuhaufe gibt, sind wir wirklich noch ein winziger Betrieb, also mit irgendwie knapp 1000 Schweinen oder so. Gibt es halt auch Betriebe, die dann 10.000 Schweine haben. So. Und dann ist es halt nochmal was ganz anderes. So.
Ja.
Dann hat man nochmal ein ganz anderes Verhältnis dazu.
Ja.
Und ja, wie du schon sagst, das ist für uns wirklich eine Existenzgrundlage. Und deswegen geht es, glaube ich, auch Landwirten dann manchmal so nahe, wenn Leute sagen, also mein Bruder zum Beispiel sagt auch, ich bin jetzt Vegetarier. Und mein Papa konnte das gar nicht verstehen, weil er sagt so, jetzt fängst du auch noch an mit diesem Quatsch hier. So, ne? Und du weißt doch, dass das für uns irgendwie total wichtig ist und dass wir ja auch davon leben.
Ja. Also der mittlere Bruder, nicht der Jüngste.
Genau, nicht der Jüngste, der wird das nicht machen.
Ja.
Genau, aber ja, das ist dann immer total ein schwieriges Verhältnis. Und gleichzeitig, wenn man sich ja jetzt auch einfach Klimaentwicklung anguckt und auch Gründe für die Erwärmung, ist es, glaube ich, unabdingbar, dass wir irgendwie unseren Fleischkonsum überdenken. Und das muss nicht heißen, dass wir gar kein Fleisch mehr zu uns nehmen, aber dass wir irgendwie versuchen müssen, das ein bisschen einzudämmen und irgendwie bewusster zu konsumieren.
Mhm.
Vielleicht noch mal eine Frage, also wir sind jetzt sehr bei diesem einen Thema, wir können ja, glaube ich, auch, wir machen gleich bestimmt mal ein schönes Breakchen.
Ja.
Aber vielleicht noch mal, findest du, dass wir wirklich in einer, oder würdest du sagen, auch aus eigener Erfahrung heraus, dass wir in einer bauernfeindlichen Gesellschaft erleben, wo Bauer Beleidigung ist, wo Bauer dumme Menschen sind, also ich gebe jetzt gerade mal so Vorurteile, ja. Stereotype wieder, mhm. wo Bauern automatisch Tierquäler und Klimakiller sind, oder würdest du das differenzierter sehen? Also ist die Gesellschaft bauernfeindlich oder ist sie nur bauernkritisch oder fehlt da einfach der Bezug? Also ordne das nochmal so ein bisschen ein. Das ist gerade ein Riesendiskurs,
finde ich. Ja, ich glaube, da fehlt wirklich dieser Bezug. Also ich würde nicht sagen, dass sie bauernfeindlich sind. Wobei ich in meiner Schulzeit schon erlebt habe, dass Bauer eine Zeit lang wirklich ein Schimpfwort war. Ey, du Bauer.
So. Auch zu dir direkt? Also hast du es auch abgekriegt, weil du ja auch... Du kommst
ja,
vom Bauernhof?
Also auch, aber nicht, weil ich vom Bauernhof komme, sondern weil das einfach zu jedem gesagt wurde.
Okay, so wie so. Schwuchtel sagt man auch zu allen, die nicht schwul sind.
Also genau, ja, ist jetzt immer Vergleich, aber...
Ja, ist aber...
Genau.
Ja.
Also, ja, es war einfach ein generalisiertes Schimpfwort, würde ich sagen. Und das zeigt ja irgendwie schon so ein bisschen, dass es da einfach vielleicht auch kein Verständnis dafür gibt oder wenig Verständnis dafür gibt, was da auch hintersteckt. Also Papa hat zum Beispiel auch immer gesagt, ja, ich bin Bauer, aber eigentlich bin ich Landwirt. Also ich glaube, Bauer und Landwirt ist ja auch nochmal ein... Also eigentlich ist es kein Unterschied, aber es hat halt so einen konnotativen Unterschied, weil Bauer ist, glaube ich, eher immer so ein bisschen einfach und platt und Bauer halt. Ja. Und Landwirt...
Das kannst du studieren.
Genau, ja, so, ne? Das hat halt irgendwie einen anderen Stellenwert dann tatsächlich nochmal. Und ich glaube nicht... dass die Gesellschaft generell dem gegenüber irgendwie feindlich gestimmt ist. Aber was fehlt, ist, glaube ich, wirklich irgendwie ein Bezug dazu, ein Wissen darüber, was heißt wirklich Landwirtschaft? Was heißt es auch, davon abhängig zu sein? Und was heißt es auch, wenn das meine Existenzgrundlage ist? So. Also ich glaube, das muss man sehr differenziert betrachten. Und ja, ich glaube, gerade hier in der Region ist es eigentlich auch noch... so, dass viele wissen oder einigermaßen wissen, was da mit Landwirtschaft, was da irgendwie alles dranhängt. Mhm. Man merkt ja auch, dass hier einfach so viele vor- und nachgelagerte landwirtschaftliche Betriebe eigentlich sind, dass diese ganze Region hier überhaupt so stark sein kann. Ja, aber trotzdem gibt es natürlich auch andere Regionen, in denen das, glaube ich, nicht so der Fall ist und wo es dann einfach leicht ist zu sagen, ja, die bösen Bauern. So. Ja. Und auf der anderen Seite wünsche ich mir dann von der Seite der Landwirte und Bauern aber auch, das genauso kritisch und reflektiert irgendwie zu betrachten. Also, dass man weiß oder dass man irgendwie auch daran denkt, dass es da vielleicht einfach gar nicht so das Verständnis dazu gibt und dass man irgendwie bereit ist, auch einen Dialog zu führen mit den Menschen und nicht einfach sagt, boah, ihr seid alle gegen Bauern. So.
Mhm. Ich finde, Maria, du hast es gerade großartig halt einfach...
Das wäre eine Vermittlerin in solchen
Fragen. Ja, also ich finde es, also das macht mir gerade richtig Spaß, dir hier da einfach zuzuhören.
Ja.
Und sich selber mit diesem Thema halt auseinanderzusetzen und diese Auseinandersetzung oder grundsätzlich sich mit Themen auseinanderzusetzen, also wirklich ernsthaft damit auseinanderzusetzen und vielleicht nicht nur vielleicht eine Sache aufschnappen, die man gerade bei Facebook, die irgendjemand geteilt hat, sich anzugucken, sondern sich wirklich ernsthaft mit einer Thematik auseinanderzusetzen. Das wünsche ich mir einfach so sehr, nicht nur in dem Bereich, sondern in ganz vielen anderen Bereichen halt. Und also da kann mir keiner, ich glaube, das hat auch sehr viel mit Faulheit einfach zu tun.
Ja.
Also
und mit unreflektiert sein.
Genau.
Richtig.
Ja.
Also, das ist halt wieder das, was aus der Faulheit wahrscheinlich herauskommt.
Ja. Früher war es so, dass der Computer als Medium galt, der exklusiv war und nur für ganz wenige Leute, weil als der Computer entwickelt wurde, eben ja teuer war, nicht allen zugänglich war. Jetzt inzwischen haben wir das Internet und gut, wir sind teilweise...
Also inzwischen ist gut, jetzt schon seit...
Seit den 90er Jahren so, aber also was kostet denn jetzt noch ein Internetzugang? Also es ist schon sehr kostengünstig. Gut, vielleicht ist die Versorgung auf dem Land nicht immer so ganz gut, manchmal aber auch nicht in der Stadt, aber das immer dahingestellt.
Das ist ein Problem,
aber grundsätzlich ist es möglich für Menschen an Informationen zu kommen. Ich glaube aber an manche, viele sind halt einfach auch krass überfordert einfach mit dieser Informationsflut, die man dann nämlich kriegen kann.
Ja, absolut.
Und dann lieber einfach machen.
Und dann lieber einfach machen und sich eben halt nicht damit auseinandersetzen.
Ja.
Und
also vielleicht doch ganz kurz noch vielleicht ein Aspekt, den ich, bevor ich den jetzt vergesse, den du mir nochmal wieder so auch wachgerüttelt hast. Da haben wir letztes Mal mit Stefan auch drüber gesprochen. Stefan Trillmich, der ja zuletzt hier war. Und Er hat ja auch nochmal deutlich gemacht, wie, da, oder haben wir sehr lange darüber philosophiert, wie wichtig eigentlich Sprache für bestimmte Dinge ist. Wir hatten ja das am Beispiel Gendermedizin nochmal deutlich gemacht, dass das da irgendwie zusammenhängt. Und da haben wir es tatsächlich, jetzt auch nochmal wieder gesehen. Also Bauer, wenn ich das als Schimpfwort die ganze Zeit benutze, dann ist das eine Herabwürdigung von Leuten, die in diesem Bereich tätig sind. Auch wenn ich das gar nicht direkt gegenüber jemandem so ausspreche oder so meine oder so. Das ist nämlich das Gleiche wie mit Schwuchtel oder mit anderen Dingen, die ich als Schimpfwort benutze. Ich würdige dadurch eben erstmal eine Gruppe herab.
Ja.
Und ich finde zum Beispiel das interessant, weil im Fußball ist Bauer auch eine total beliebte Beleidigung. Köln sagt zum Beispiel über Gladbach immer, das sind die Bauern aus Gladbach. Und die meinen das nicht, hey, unsere lieben Nachbarn aus Gladbach, sondern die meinen das, die scheiß
irgendwie Gladbacher. Negativ konnotiert, ja.
Total negativ konnotiert, ja. Das ist ein wichtiger Aspekt nochmal, der durchzieht so ein bisschen unseren Podcast, dass auch das Achten auf Sprache schon wichtig ist und nicht zu unterschätzen ist. Ja. Aber das wollte ich nur nochmal.
Ja, aber um vielleicht zu diesem, wie du es genannt hast, Breakchen zu kommen. Ja. Sprache ist tatsächlich echt wichtig und manchmal liest man ja Sprache auch einfach ein bisschen, also man liest so ein Wort und spricht es aus und da kommt...
Ich habe es gerade schon eure Reaktion gemerkt. Ihr seid schlechte Schauspieler. Als ich angefangen habe zu reden, beide gucken sich so kurz an und grinsen. Ne? Schade, dass das jetzt ohne Video ist für die Leute.
Maria, ja. Was hat Bene denn so zum Geburtstag geschenkt bekommen? Kannst du das mal sagen?
Ein Destillate-Urkurs.
Ich dachte, das ist so wie ein Urkurs, dass ich dann eine Urkunde kriege.
Und wie heißt es richtig, Bene?
Es heißt Destillateurkurs. Ich habe Destillate-Urkurs leider vorgelesen.
Kann ja mal passieren.
Der Germanist hat wieder zugeschlagen.
Der Germanist.
Ja, es tut mir leid. Ja, auch ich bin davon nicht gefeit. Das bin ich auch ehrlich.
Ja.
Ist aber immer wieder schön, das auch zu
sehen. So, auf ein Bier mit Fragen versenden.
Das nennt man abwürgen.
Ich habe keine Rechte, diese Podcast. Ja,
haben wir doch gesagt. Aber Pflichten, du musst uns Fragen beantworten.
Okay.
Du kennst das Spiel, A bis F und 1 bis 9. Ich wollte es jetzt echt nicht abwürgen, aber ich dachte...
Alles gut.
Das war für alle lustig genug jetzt.
Ich kann noch ein bisschen.
A bis F und 1 bis 9. Ihr könnt es ja jetzt, finde ich, so einstellen. Wir können ihn auch so nennen, die Folge. Aber mit Bindestrich dann. Urkurs. Destillate, Bindestrich, Urkurs.
Das ist eine Variante.
Also A bis F, 1 bis 9. Du hast 2 Schuss. Einmal schießt du auf mich und einmal schießt du auf Tobi. Aber wir entscheiden, wann du auf wen geschossen hast. Hab ich sonst auch so gemacht.
Okay. Echt?
Ja.
Okay.
Ich habe dich gefragt, willst du? Ja, ich will.
Okay.
Gut. A bis F und 1 bis?
9.
9.
A8. Und einige sind schon weg, weißt du ja.
A8 geht.
A8 geht.
Okay.
Oh. Oh.
Die Frage stellst du, Lena.
Oh Gott, was kommt jetzt?
Aber ich will das mit Live-Performance haben. Also.
Hätte ich auch gerne.
Wenn du ein Kind hättest, welches Lied singst du zum Einschlafen vor? Und du darfst das auch gerne singen.
Nein, ich kann nicht singen. Ich glaube, das ist für uns alle besser. Ich glaube, ich würde das klassische Schlafkettchen Schlaf wählen.
Wie geht das? Kannst du mal vorsingen kurz?
Nee.
Trink doch mal einmal ein Stück Bier und probier es einfach. Wir singen sogar mit.
Ja, wenn ihr, genau, nee. Wenn ihr mit einstimmt.
Komm, okay.
Wir machen einfach so.
Ja, dann schlafen die Leute beim Autofahren.
Ja, nein, tun die nicht.
Okay.
Wir machen das in unserer...
Schlaf, Kindchen, schlaf.
Die Mama
hüt die Schaf. Der Vater schüttelt's Bäumelein.
Es fällt hinab ein Träumelein.
Oh, das ist so schön.
Schlaf, Kindchen, schlaf.
So, jetzt will aber niemand hier einschlafen.
Das war stark. Tobi ist eingeschlafen. Tobi, wird wieder wach.
Ah, ja. Oh, da bin ich wieder. Ich habe gerade geträumt. Maria, du darfst noch mal schießen.
Okay, dann bin ich bei E4.
E4 ist schon weg.
Dann vielleicht E7?
Ja.
Oh,
das ist auch eine spannende Frage. Maria, wie lässt sich ein Streit am besten verhindern?
Oh. Also muss ich sagen...
ich streite gerne.
Nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich mag wirklich nicht so gerne streiten. Also.
Dann bist du ja Expertin vielleicht im Streitfeld.
Naja, weiß ich nicht.
Ob, ja. Nee, hau mal raus.
Oh, das ist irgendwie eine schwierige Frage. Also, ich glaube, manchmal ist Streit halt total wichtig. Also, ich glaube, wenn es immer alles harmonisch wäre, was ich mir leider manchmal wünschen würde, dann würde man, glaube ich, auch einfach nicht vorankommen. Und dann würden sich Dinge auch nicht lösen. Man würde nicht über Dinge sprechen, über die man einfach sprechen muss. So, von daher glaube ich, dass Streit und Konflikt irgendwie immer wichtig ist und gleichzeitig bin ich nicht der Typ dafür. Das heißt, meine Strategie ist manchmal, glaube ich, so ein bisschen dann klein beizugeben. Mhm. Also dann meine Position ein bisschen zurückzunehmen und irgendwie dann doch mich eher dann zu entschuldigen oder da ein bisschen zurückzutreten.
Mhm. Aber ist das dann letztendlich wirklich eine Verhinderung des Streits oder ist es so ein Aufschieben halt auch vielleicht so ein bisschen, weil der Konflikt war ja trotzdem da. Also ich kenne das auch aus dem beruflichen Kontext. Mhm. Ich glaube, da fällt es einem dann einfach sehr, sehr häufig auf und stößt einem auch extrem häufig auf, wenn man da klein beigibt, dass die Leute es halt einfach auch ausnutzen, so ein Stück weit für ihren Vorteil. Und
das glaube ich auch. Also das immer, also wenn ich das dann reflektierend also bei mir selber dann wieder erlebe und dann denke, ach scheiße, jetzt hast du schon wieder irgendwie nachgegeben oder jetzt hättest du auch mal irgendwie mehr noch deine Frau stehen können, dann denke ich mir immer so, ach, scheiße. So, rückwirkend betrachtet hättest du das auch irgendwie anders machen können. Und ich glaube schon, dass es dann häufiger auch zu diesen gleichen Situationen wieder kommt. So, also Leute merken sie sowas ja. Das ist halt einfach so.
Wenn Menschen sind da nicht dumm.
So, wenn man irgendwie merkt, okay, sie ist eher jemand, der da irgendwie auf einen zugeht und irgendwie dann doch den Kompromiss sucht oder so, dann wird sich das gemerkt und dann kommt man immer wieder in diese Situation. Und eigentlich ist es ein Teufelskreis, weil du, natürlich kommen auch gleiche Konflikte wieder auf, aber wenn du nicht irgendwann, eigentlich mal wirklich dann stark Position beziehst und irgendwie auch mal sagst, so, aber irgendwie nicht, dann hört das, glaube ich, auch nicht auf. Das ist sowas, wo ich irgendwie immer noch am Lernen bin und wo ich immer wieder merke, dass daran kann ich noch an mir arbeiten.
Ja. Aber jetzt hast du schon, also du hast gerade schon von beruflichen Sachen gesprochen. Jetzt hast du ja auch schon ein bisschen Berufserfahrung, wo sowas sicherlich auch schon mal vorgekommen ist. Und du sagst, du lernst dann noch. Würdest du denn sagen, du hast auch schon dazugelernt und hast dich da nochmal verbessert, klingt dann wieder so schrecklich, aber hast du da schon eine Entwicklung? Oder siehst du die noch nicht so bei dir? Oder hast du schon auch für dich so gemerkt, ey, manchmal kann ich das, manchmal mache ich das. Ich habe da ein Standing.
Also ich glaube, das hat sich wirklich ein bisschen entwickelt. Also ich glaube, das ist immer so eine Floskel, aber ich glaube, man lernt irgendwie mit seinen Aufgaben und wächst auch mit seinen Aufgaben. Und da habe ich, glaube ich, schon in kleinen Schritten, aber ich habe dazugelernt. Und ich glaube, der große Sprung steht mir, also so, den habe ich irgendwie noch nicht geschafft. Das ist jetzt noch nicht so, dass alle sagen, oh Gott, mit Maria wage ich lieber keinen Streit. aber
ist ja vielleicht auch gar nicht das Ziel.
Nee, genau. Also habe ich auch gesagt, man braucht das ja irgendwie auch. Und gleichzeitig ist da auch immer noch Luft nach oben. Aber ich würde von mir behaupten, da hat sich auch was getan.
Vielleicht bist du auch einfach manchmal zu diplomatisch. Ich will dieses Wort einfach wählen statt klein beigeben, weil klein beigeben klingt eher negativ behaftet und diplomatisch sein, finde ich, klingt dann doch deutlich positiver. Also den Weg habe ich dann nämlich für mich gefunden, dass ich mein Verhalten als diplomatisch bezeichnet habe, weil das ja auch jetzt erstmal nicht zwingend schlecht halt einfach ist, so zu sein und so vielleicht auch mit Streitpunkten und Konflikten eben halt einfach umzugehen. Also dass ich glaube nämlich schon, dass ein solches Verhalten dazu führen kann, einen Streit zu verhindern, zumindest dann in dieser akuten Situation. Und manchmal ist es dann ja hilfreich, du hast auch gerade schon von Selbstreflexion gesprochen, in der Hoffnung, dass das vielleicht halt andere und der oder die Gegenüberin eben halt auch macht, so, dann kann das ja schon irgendwie auch zu einer Verhinderung des Streits eben halt zuführen. Mhm. Und du hast gesagt, du bist 24, ne? Ich habe meinen ersten Job mit 25 gehabt. Jo. Und ehrlich gesagt, jetzt bin ich 30 und merke, dass ich da selber absolut noch Luft nach oben habe. Ja. So, und
ich bin jetzt 33 und da ist auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Ja. Zumindest hoffe ich das. In ganz vielen Punkten.
Ja. Ja.
Machen wir direkt die nächste Kategorie hinterher.
Ja,
Musik.
Wir.
Ja. Oder die Frage unseres letzten Gastes. Was machen wir zuerst? Also wir haben,
ich glaube, das könnten wir vielleicht dieses Mal zum Abschluss machen, weil Maria dann an den nächsten Gast, und du hast den Vorteil, du weißt schon, wer kommt, die nächste Frage stellen kannst. Mich würde jetzt halt interessieren, tatsächlich, kennst du unsere Auf ein Bier mit Playlist?
Die kenne ich.
Genau. Und welches Lied würdest du denn da ganz gerne für uns reinpacken? Ich habe übrigens letztes Mal reingehört. Ich finde die gar nicht so schlecht. Also
die super.
Ja, wir haben die auch schon mal gehört.
Die macht Spaß.
Ja, die macht Spaß. Und da sind super verschiedene Lieder drin. Das ist sehr abwechslungsreich.
Wir haben auch übrigens immer noch nicht über das Bier gesprochen.
Das ist ja, es enttäuscht mich auch sehr.
Das ist nämlich
ich habe gedacht, wir steigen damit ein und ich habe mir richtig was überlegt. Und jetzt haben wir wahrscheinlich schon eine halbe Stunde gesprochen. Und
wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt sagen, du darfst jetzt direkt damit anfangen.
Nein, ich möchte jetzt erstmal eine Musik machen.
Okay.
Von wegen, ich bin hier. Ich gebe mal auf.
Das war der nächste Schritt.
Und was hast du mal gesagt? Ungefähr eine halbe Stunde, würde ich so sagen. Wir sind jetzt schon bei über 45 Minuten.
Oh,
also das läuft richtig gut. Ja. Krass. Aber das ist, spricht ja fürs Gespräch. Für den. Also ich empfinde es auch so. Ja.
Okay, die Frage ist, wie viele Lieder darf ich reinpacken?
Zwei.
Guck mal, wolltest du mehr?
Ich wollte drei.
Ja. Okay.
Nee, zweieinhalb. Wir machen jetzt einen Kompromiss.
Das eine packen wir nur halb rein.
Müsst ihr überlegen, welches ihr halb reinpackt.
Die übernimmt den Podcast.
Keine Angst. Also, als erstes würde ich gerne mein All-Time-Favorite-Lieblingslied reinpacken.
Ist das was von Highschool-Musical?
Nein.
Gut.
Nein, diese Sphären öffnen wir nicht. Und zwar ist das I'm Yours von Jason Mraz.
Ja, das ist schon irgendwie... Jason Mraz.
Mraz.
Genau.
Mraz.
Das ist irgendwie so ein Lied, das
ist
schon, keine Ahnung, wann kam das raus? Irgendwie 2011 oder so.
Ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht, aber das ist so, das kann ich immer hören und das ist irgendwie so immer mein Lieblingslied.
Das war Lied Nummer 44. Aber ein paar fehlen, glaube ich, tatsächlich noch. Ich muss
Saufi ist noch nicht drin.
Oh.
Okay, Lied Nummer 2. Ich möchte gegen dieses Ed Sheeran-Bashing, was hier letzte Woche stattgefunden hat, absolut entgegenwirken.
Ja, hoffentlich.
Ja, ihr habt gesagt, also ich weiß nicht, ob es letzte Woche war. Auf jeden Fall habt ihr irgendwann mal gesagt, so, oh Gott, bloß kein Ed Sheeran.
Ja, ich bin auch gegen Ed Sheeran.
Aber ich mag Ed Sheeran echt gerne.
Okay. Ed Shitten.
Ed Shitten.
Hallo.
Okay, nein, das, wenn du dir das wünschst, kommst du rein. Scheiße, ey.
Ich glaube, ich nehme jetzt echt so ein richtiges Ed Sheeran-Lied und zwar Perfect.
Okay, machen wir.
Oh, das finden wir gerade gar nicht. Nein, nein, es kommt da rein.
Warst du mal auf einem Konzert von Ed Sheeran?
Ja.
Oh, da ist jemand begeistert.
Ja, das fand ich auch echt cool.
Wo warst du denn und wann war das?
In Hamburg. Ich glaube, es war am 26. März 2017. Richtig krass.
So lange ist ja schon
Das
on
war
fire.
Ja. Oh Gott.
Entschuldigung.
Und das war eines der ersten Konzerte, in denen er, also zumindest so seitdem ich auf Konzerte gehe, seitdem er in Deutschland war. Und ich war mit meiner guten Freundin aus Münster, Annabelle, da. Liebe Grüße an dieser Stelle. Und das war richtig geil. Also.
Schön.
Ja.
Und das war in der in dieser hässlichen Arena.
Barclaycard Arena.
Ah, da, okay, das geht ja noch.
Die geht noch.
Ja.
Ja.
Das war echt cool.
Man muss über Ed Sheeran ja sagen, er setzt einfach wirklich auf Stimme und Musik, ne? Und nicht auf, ich mache hier 4 Millionen Feuerwerke.
Gar nicht.
Also das war wahrscheinlich da auch so, oder?
Also er war alleine auf der Bühne mit seiner Gitarre.
Trotz seiner roten Haare, oder was willst du damit sagen?
Ey, ich weiß nicht, was du meinst.
Ey, das finde ich, also...
Ja, aber es war wirklich so, es war eine ganz schlichte Show. Aber es hat halt mega Spaß gemacht, so. Und ich mag diese Mischung irgendwie aus gefühlvoll und aber irgendwie auch... Der hat immer so einen geilen Beat, finde ich. Also.
Und das macht der, wenn ich das richtig weiß, auch größtenteils selber, oder?
Ja.
Also, dass er sich die... Ja, wie sagt man das? Der spielt sich etwas ein oder so?
Genau, ich weiß nicht, wie das heißt.
Und er macht das mit den Füßen.
Genau, diese Pedale. Dann, also er macht irgendwie so einen Rhythmus, spielt ihn ein mit diesem Pedal. Und dann, wenn er auf dieses Pedal wieder drückt, dann kommt der Rhythmus immer wieder. So,
okay.
Und so macht er halt...
Und dafür brauchst du halt Talent. Deswegen...
Genau.
Stark.
Ja, das ist... Also ich mag, ich bin ehrlich, ich bin kein Fan von Ed Sheeran.
Überhaupt
nicht. Maria weiß das auch. So, aber das bewundere ich trotzdem mega. Finde ich cool.
Ja.
Anschlussfrage. Musik laut hören oder mittellaut oder leise?
Kommt auf die Laune an. Aber meistens eher so mittellaut. Also richtig mega laut Musik hören mache ich eigentlich selten.
Machst du nur, wenn Bene da ist?
Ja.
Und lieber halt mega laut Musik.
Ja,
ich
auch.
Ja.
Ja. Doch, eher so mittel.
Ja.
Ja.
Ja. Und das nächste Lied, was du dir wünschst,
ja, das ist laut,
leise oder richtig laut?
Richtig laut.
Oh, was kommt denn jetzt?
Das ist mir heute Morgen eingefallen, weil irgendwie hatte ich die ganze Zeit ein Ohrwurm davon und ich weiß nicht warum, aber ihr habt ja beide auch Stranger Things geguckt.
Oh, ja.
Ja, und irgendwie hatte ich den ganzen Morgen über ein Ohrwurm von Neverending Story. Und ich möchte bitte die Dustin und, wie heißt sie noch? Dustin und...
Wie heißt sie?
Dingsbums-Version.
Seine... Oh Gott, jetzt komme ich auch nicht drauf. Die, wo alle denken, die gibt's gar nicht, genau. Aber sie gibt's halt wirklich.
Ja.
Ja, leider habe ich's vergessen. Aber wir wissen's.
Ja.
Pack's rein, ist geil.
Mal sehen, ob ich das hier direkt finde.
Eigentlich gibt's das.
Ja, das gibt es hundertprozentig.
Sonst pack's nachher
rein. Genau, ich pack's nachher rein.
Ja.
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 Stranger Things kommt jetzt nochmal Staffel 4 raus, ne?
Aber erst nächstes Jahr, oder?
Ja.
Ja, freue ich mich drauf.
Ich auch.
Spielt übrigens nicht in, wie hieß der Ort nochmal, habe ich jetzt auch vergessen. Ja, wir sind super Fans.
Spoiler, Hopper lebt. Was?
Was? Ja, aber das war halt auch sehr eindeutig, ne?
Ja, also ich weiß es nicht ganz genau, aber ich gehe auch immer davon aus. Ja, Hopper lebt.
Und Hopper lebt.
Noch kräftiger geworden.
Boah, der hat echt zugenommen, ne?
Ja.
Fand ich auch. Also muss man.
Richtiger Ami.
Kräftiger Mann.
Zu viele Burger gegessen, was machen die ja alle da immer?
So.
So, jetzt sind wir wieder angekommen, wo wir hin wollten.
Ja.
Bene. Ja. Tobi.
Stell Maria doch nochmal diese eine Frage. Diese eine Frage von Stefan.
Soll ich die jetzt stellen?
Bitte.
Also,
nein.
Oh Gott.
Das Bier.
Maria, das Bier.
Oh, wie unaufmerksam
Tobi,
von uns.
Tobi, wirklich. Also die Podcast heißt auch zuhören.
Ja, ich weiß.
Das ist eigentlich unser Leitwort. Wir haben so ein Leitwort entwickelt. Nein, okay. Wollen wir das
mal
machen?
Wir machen mal so einen Strategietag. Ne?
Ja, oder sowas. Ja.
So, Maria. It's your turn.
Ja.
Du hast uns Bier mitgebracht und ich habe nur einen kleinen Schluck getrunken, weil ich die letzten Tage ja krank war.
Ja.
Ich fand es total lecker. Erzähl uns doch mal bitte, was das für eins ist, warum du das mitgebracht hast und erzähl einfach mal was zum Geschmack auch.
Und kannst du auch kurz beschreiben, was man auf dem Logo sieht? Das ist ja mega geil.
Ja. Warte, so muss ich mir das erstmal angucken. Ja. Okay, also ich habe euch, ehrlich gesagt, sogar zwei verschiedene Getränke mitgebracht.
Welches hatte ich denn? Das, ne?
Ja, wir hatten alle das. Und zwar einmal, also es kommt beides von der Marke Finne. Das ist eine Marke und eine Brauerei aus Münster. Hm. Und ich habe in Münster studiert und ich war jetzt diese Woche noch da und habe meine alte Mitbewohnerin besucht. Und wollte eigentlich klassisch münsteranerisches Pinkus mitbringen. Aber sie hat mich dann davon überzeugt, doch dieses
Finne
Bier
zu nehmen.
Finne zu nehmen.
Ich habe das auch schon mal gehört.
Genau, das ist eine ganz kleine Brauerei in Münster im Kreuzviertel, die da selber braut. Allerdings nicht alles. Also das, was wir jetzt hier gerade in der Hand halten, das ist das Finne Pale Ale. Das wird tatsächlich in Zeil am Main, glaube ich, gebraut.
Aber die haben die Mixtur quasi.
Genau.
Die kaufen sich dann nur... Wie diese Bootshausbrauerei, die kaufen sich in eine Brauerei ein quasi.
Genau.
Ja.
Ja. Und dazu, also ich habe euch das Pale Ale mitgebracht oder uns und auch das Naturradler. Erstens, weil ich eigentlich lieber Radler trinke als Bier. Und zweitens, weil das eine Eigenschaft von mir deutlich macht, und zwar, dass ich mich nicht entscheiden kann. Das ist ganz schlimm, ich kann mich wirklich nie entscheiden. Ja, deswegen habe ich das mitgebracht. Außerdem, weil ich wirklich noch sehr Münster verbunden bin, also weil ich da immer mal wieder gerne hinfahre und da super gerne studiert habe und ganz, ganz viele liebe Menschen da wohnen. Und dann hat mich der Name irgendwie auch begeistert. Jetzt nicht, weil ich irgendwie super gerne mal nach Finnland würde, also irgendwie schon, aber eigentlich so andere nordische Länder begeistern mich noch mehr, und zwar, also vor allen Dingen Schweden und seitdem wir auf Island waren, auch Island.
Okay.
Und irgendwie hat das dann richtig gut gepasst und dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das mit.
Aber dir ist schon klar, dass da tropische Früchte drin sind.
Ne? Nein, nur das Aroma.
Ich weiß, ich wollte nur
ja,
so
das passt auch, weil ich war schon mal in Panama.
Ja, und wisst ihr, wer da bald ist?
Du!
Tobi,
so.
Tobi macht nämlich bald Urlaub. Genau, das habe ich auch verdient.
Ja, ja. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das mit dem Podcast machen. Hier steht noch Jovel drauf. Ist das von dieser, ist das nicht eine Kneipe oder was war nochmal Jovel?
Jovel, da kann man Party machen.
Ist in Münster, genau, so eine Party-Mehrzweckhalle, glaube ich.
Ja.
Ist aber auch ein Ausdruck einfach. So
Jovel ist, wenn es okay ist, so gut ist, oder wie ist es?
Ja, genau, so ein
Lofel. Ja. Das kommt doch aus diesem Masematte.
Genau, das ist so eine Münsteraner Sprache oder ja, so. Ich weiß nicht, ob es nur Münster ist oder vielleicht
das Umland. Das ist tatsächlich nur vor allem Münster. Und Masematte ist doch, glaube ich, dieses Jiddische, gemixt mit Münsteraner Einflüssen oder so. Also das ist so ein, ich sag mal, so eine jüdische Umgangssprache damals gewesen, die in Münster, ich glaube, Leetze kommt auch daher.
Genau, Leetze als Sachen. Fahrrad, ja.
Glaube ich zumindest. Vielleicht sagen wir jetzt auch voll viele falsche Sachen und die Münsteraner, die hier uns hören, sagen, ey.
Ja, die können uns ja berichtigen.
Genau, indem sie hier in den Podcast kommen. Herzliche Einladung, genau.
Ja.
Cool, ich finde das saulecker, muss ich sagen. Sehr ich gutes Bier.
Ja, ja. Hast du gut entschieden.
Ja, ja, danke draußen an Annalena, die mich davon überzeugt hat.
Hat sie echt gut gemacht. Maria, wir haben noch eine letzte Frage an dich, beziehungsweise die haben ja gar nicht wir. Nee. Sondern Stefan hat sie an dich. Und genau, bevor du dir selbst eine Frage für die nächste Gästin überlegst, darfst du in aller Ruhe seine Frage gleich beantworten. Ich glaube, du kennst sie sogar. Ich werde sie aber jetzt trotzdem nochmal nennen, damit alle Zuhörerinnen und Zuhörer sie auch nochmal hören. Und zwar hat Stefan gesagt, egal wer der nächste Gast ist, ich möchte von ihm oder ihr wissen, was ist dir im Leben wirklich wichtig? So, worauf kommt es dir an? Worauf achtest du? Tobi würde vielleicht sogar sagen, was ist dir heilig? Genau. Ja, und du darfst loslegen und ja, hoffentlich hast du eine spontane Antwort.
Habe ich. Ich bin ja nicht dumm, ich habe den Podcast ja vorher angehört. Ja, und mir ist tatsächlich direkt was eingefallen. Also, ich glaube, bis vor anderthalb Jahren ungefähr hätte ich gesagt, super wichtig, oder das ist mir immer noch wichtig, also so nicht, ist mir irgendwie Familie und Freunde und so dieses ja, Gefühl von Geborgensein, aber auch Geborgenheit geben. Irgendwie so, das ist mir halt irgendwie total wichtig. Aber was mir seitdem irgendwie noch, was irgendwie nie so wirklich auf meinem Horizont war, aber was seitdem irgendwie dazugekommen ist, ist wirklich so das Thema Gesundheit. Also ich weiß irgendwie, wie wichtig es eigentlich ist und was für ein unfassbarer Wert es eigentlich ist, gesund zu sein. Dadurch, dass ich das jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig bin. Genau, also ich habe im, also ihr wisst es zwar beide, aber ich erzähle es
trotzdem. Ja, erzähl es den Zuhörern.
Genau, im April 2018 die Diagnose MS bekommen, also Multiple Sklerose. Und seitdem ist mir das irgendwie nochmal total bewusst geworden, wie wichtig es eigentlich ist, wirklich gesund zu sein. So. Also vorher, ich kann vielleicht ein bisschen dazu erzählen. Also,
ja, erzähl, also wir stellen jetzt gerade keine Nachfragen, weil wir jetzt wirklich einfach dich erzählen lassen wollen. Also red einfach los.
Genau, also ich hatte im, ich glaube es war im Mai 2017, lag ich das erste Mal im Krankenhaus und hatte eine Sehnerventzündung. Also irgendwie total komischer Grund, im Krankenhaus zu liegen, hatte ich vorher noch nie von gehört. Also ich habe halt irgendwie so Punkte und irgendwie so blinde Flecken vor meinen Augen gesehen und war dann erst beim Augenarzt und der sagte schon so, irgendwie komisch, wir schicken dich mal zum Neurologen. Und dann war ich beim Neurologen und der hat mich direkt am nächsten Tag dann ins Krankenhaus verwiesen und ich musste auch stationär aufgenommen werden und dann wurden alle möglichen Untersuchungen gemacht, MRT, irgendwelche Ultraschalls und eine Lumbalpunktion, also super unangenehm, also Nervenwasser wird aus dem Rückenmark entnommen, ganz kacke, um Entzündungswerte zu testen und da wurde halt diese Sehnerventzündung festgestellt, die wurde mit Cortison behandelt und danach wurde mir in Aussicht gestellt, schon, also dass es jetzt erstmal ein klinisch isoliertes Syndrom ist, so heißt das Ganze, dass aber die Möglichkeit besteht, sobald so etwas in der Art nochmal wieder auftaucht, dass es dann vermutlich die Diagnose MS gibt. Ja, und dann stehst du da erstmal irgendwie so mit dieser Aussage und wie das dann in so einem Krankenhausalltag irgendwie auch ist.
Du warst 22 damals, oder?
Ja, genau.
Ja.
So, und wie das dann in so einem Krankenhaus Alltag irgendwie so ist, hat der Arzt während seiner Visite auch nicht so viel Zeit und irgendwie war er auch nicht super talentiert darin, jemandem zu erklären, was das jetzt bedeutet. Und dann stehst du erstmal vor so einer Aussage und musst irgendwie damit klarkommen und ja, das war irgendwie nicht so richtig leicht und ich habe dann erstmal darauf gesetzt, dass es ja erstmal nur dieses klinisch isolierte Syndrom ist und dass das ja auch gar nicht bedeutet, dass die Diagnose MS wirklich kommen muss. Und dann war es aber ein Jahr später wieder soweit. Ich hatte wieder ein Schub, also ein irgendwie anders geartetes Gefühl, das man sonst nicht hat, das länger als 24 Stunden andauert. Und das war in dem Fall, wenn ich meinen Kopf geneigt habe, dass ich ein Kribbeln in den Armen und Händen hatte.
Also ich finde es erstmal voll banal, sowas, ne?
Genau, also da macht man sich vielleicht sonst gar nicht so viel Gedanken drüber. Ja. Ne? Also so ein Kribbeln irgendwie.
Ja.
Ja, und dann war ich wieder beim Arzt, wieder ins MRT und so weiter. Und dann wurde halt festgestellt, ja, das ist ein neuer Schub. Und damit war dann auch klar, Diagnose MS.
Mhm.
So, und natürlich war das seit einem Jahr irgendwie auf meinem Horizont. Und mir wurde das ja auch gesagt. Und irgendwie hat man sich damit auch ein bisschen auseinandergesetzt. Aber ja, auch nicht so richtig, weil man wusste, das ist ja jetzt noch nicht die Diagnose. Und als dann wirklich so dieser Schlag in die Fresse kam, sag ich mal, da war das echt, echt krass. So, also natürlich hatte ich mich vorher ein bisschen darüber informiert, aber wenn man dann wirklich die Diagnose kriegt, dann ist das echt scheiße. So, und dann stehst du da und auch da war mein Arzt sehr super nett und ich mag ihn auch echt gerne, aber er war auch nicht so super kompetent darin, mir zu erklären, was das jetzt wirklich bedeutet. Mhm. Also im Grunde ist MS eine Erkrankung, bei der das Immunsystem ziemliches Arschloch ist und praktisch deine eigenen Nerven angreift. Und entsprechend hat man an verschiedenen Stellen im Gehirn und auch im Rückenmark Entzündungen. Also so kleine Entzündungsherde, die halt die Nerven angreifen. Und manchmal merkt man was, dann hat man halt einen Schub. Also so zum Beispiel wurde mein Sehnerv angegriffen, da hatte ich eine Sehnerventzündung.
Mhm.
Oder halt in der Halswirbelsäule wurde mir halt, also hatte ich auch irgendwie eine Entzündung und deshalb kam das Kribbeln zustande. Und wie gesagt, manche Entzündungen merkt man, manche nicht. Und diese Entzündungen können halt gerade am Anfang jetzt noch parabel sein. Also sie können auch repariert werden, sie können sich wieder regenerieren.
Ja.
Es wird eigentlich so diese Schutzhaut der Nerven angegriffen, aber je nachdem, wie stark die Entzündung ist, halt wirklich auch der Nerv an sich. Und manchmal regeneriert sich das und manchmal aber auch nicht. Und bislang hatte ich das Glück, dass sich das alles wieder regeneriert hat, dass alles wieder hergestellt wurde und ich so gerade keine Einschränkungen habe. Aber es kann natürlich jederzeit wieder auftreten. Und die Sache ist halt, dass man nie weiß, was wirklich passieren kann. Also es kann alles passiert.
Und auch wann wahrscheinlich.
Genau.
Du kannst es, glaube ich, gar nicht, es gibt keine Prognose in dem Sinne, oder? Also Nein. Du kannst nicht sagen, in 3 Jahren sieht es so aus, oder?
Überhaupt nicht. Gar nicht. Das ist halt irgendwie der Scheiß an der Sache. So. Mhm. Keine Ahnung, wenn du eine
so
andere...
Ungewissheit. Halt,
genau, oder? Wenn du eine andere Krankheit hast, dann kannst du irgendwie zumindest sagen, ja, okay, das und das sind noch meine Perspektiven oder weiß ich nicht, das und das kann ich machen, damit es mir irgendwie wieder besser geht. Und das ist bei MS echt scheiße. So, diese Ungewissheit und... Es wird ja auch die Krankheit der 1000 Gesichter genannt, weil es wirklich halt so viele verschiedene Ausprägungen geben kann, dass man nie weiß, was wirklich passiert.
Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz, also ich glaube, ganz viele, die zuhören, haben keine Ahnung, also alle kennen, glaube ich, irgendwie MS und verbinden damit, glaube ich, höchstens Leute, die im Rollstuhl sitzen
Ja. Oder
was weiß ich. Kannst du diese 1000 Gesichter vielleicht nochmal ganz kurz, also in aller Kürze, aber einfach Ja. Mal, dass die Bandbreite mal so deutlich wird,
Ja. Das
fände ich nochmal...
Genau, also ich glaube, was auch häufig bei Menschen irgendwie noch so fest ist, dass MS eine Abkürzung ist für Muskelschwund.
Ja, so, stimmt.
Das Ja. Ist ja auch nicht der Fall. Das ist nochmal was anderes, aber MS kann wirklich sein, irgendwie von, wie gesagt, diesem Kribbeln auf einmal in den Extremitäten. Das kann der Fall sein. Es kann aber auch sein, dass du auf einmal eine halbseitige Lähmung hast, vielleicht auch nur im Gesicht. Oder irgendwie so Sensibilitätsstörung, dass du Sachen nicht mehr richtig fühlst an gewissen Stellen. Konzentrationsstörungen, alles Mögliche. Bis aber natürlich auch hin, und gerade wenn es weiter fortgeschritten ist und wenn sich die Nerven halt nicht mehr von den Entzündungen erholen oder die Entzündungen, ja, die Anzahl einfach zu sehr steigt, dann kann es wirklich irgendwann sein, dass man im Rollstuhl landet, dass man Probleme hat zu gehen. Also wirklich so Beine ist halt davon einfach sehr betroffen. Und das ist natürlich die Perspektive, mit der man dann irgendwie auch sich befassen muss. Und mit der man sich ja sonst irgendwie nicht befasst. Also mit 22 Jahren, da denkt man noch nicht darüber nach, dass man irgendwann mal im Rollstuhl sitzen könnte oder auch, dass das mal der Grund sein könnte, dass man stirbt oder so. Also ich meine, davon muss man nicht sterben, damit kann man gut leben.
Mhm.
Und man weiß nie, wie das Ganze ausgeht. Es kann sein, dass ich mit 60 noch topfit bin. Es kann aber auch sein, dass ich mit 40 im Rollstuhl sitze. So.
Ja.
Und das ist halt diese Ungewissheit, mit der man erstmal klarkommt.
Und mit 22 hast du plötzlich auf einmal diese Perspektive des, ich sag mal, Gebrechens und der
Genau. Nicht
mehr körperlichen Unversehrtheit trotzdem schon vor Augen.
Ja, das finde ich also
dieses... Ja.
Du musst dann wirklich auch darüber nachdenken. Also du musst dir dann überlegen, was machst du denn in dem Fall, dass es jetzt schnell voranschreitet und dass du vielleicht irgendwann im Rollstuhl sitzt. So.
Ja. Und was fragst du dich sonst mit 22? Was bin ich heute Abend zum Vorsaufen mit?
Genau.
Also um nochmal so, glaube ich, diese... Das ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied. Ja.
Ja.
Ja, krass. Vielleicht nochmal eine Anschlussfrage. Jetzt hast du viel so allgemein MS beschrieben. Ich fände es nochmal spannend, auch nochmal sprachlich, zu hören, jetzt ist MS ja irgendwie ein Teil deines Lebens. So, kannst du dich drüber aufregen, aber ist so. Also welche Rolle spielt die in deinem Leben? Wie bezeichnest du die? Also hast du einen Begriff dafür? Ist das deine Krankheit oder ist das deine, ich habe mal von dir gehört, da gibt es auch andere Begriffe. Hast du hast du eine Beziehung dazu oder suchst du das noch? Weil es dich ja irgendwie, egal wie es läuft, es bleibt ein Teil deines Lebens wahrscheinlich.
Ja, sogar sehr wahrscheinlich.
Ja.
Ist halt nicht heilbar.
Ja.
Aber einen Begriff dafür habe ich nicht. Also es ist, glaube ich, wirklich einfach die Krankheit, die ich habe. So, das ist halt jetzt so ein Begleiter, der halt super nervig ist und den man sich nicht gewünscht hat, aber mit dem man leben muss.
Ja.
Ich habe ja keine andere Wahl. So, und deshalb habe ich so, ja, den Wunsch, damit einfach so gut wie möglich klarzukommen. Es bringt mir nichts, wenn ich mich jetzt in diesen Horrorvorstellungen verzwicke und irgendwie nur darin kreise, was mir alles passieren könnte, sondern mein Motto ist es eher wirklich, ja, damit zu leben und das Beste aus der Situation zu machen. So, solange wie das halt irgendwie hoffentlich noch geht. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
Nein, also nee. Du bist genau richtig, also welche Rolle spielt es und wie,
genau.
Wie ist deine Beziehung dazu, wie benennst du es vielleicht?
Ja.
Ja. Und aber hast du eigentlich auch schon...
Ja, aber entsprechend spielt das natürlich irgendwie schon eine Rolle, aber ich würde sagen noch eine untergeordnete. Dadurch, dass ich im Moment einfach wirklich keine Einschränkungen habe, kann ich damit super gut leben. Ich muss mich halt alle 2 Tage spritzen, das ist halt scheiße und dann wird man halt immer wieder daran erinnert, aber das sind halt 10 Minuten und dann kommt man da irgendwie auch wieder drüber hinweg. So. Mhm. Deshalb ist es schon irgendwie natürlich ein Begleiter und man muss auch immer wieder zum Arzt und alles Mögliche, aber es hält sich gerade wirklich noch in Grenzen und darüber bin ich wirklich sehr, sehr dankbar.
Und ich bin krass dankbar für diese Offenheit, die du uns und allen, die das jetzt hören, eben halt entgegengebracht hast.
Mega cool.
Spricht für eine starke Persönlichkeit und das bist du. Und deswegen, also ich bin krass gerührt gerade.
Ich find's auch mega.
Aber cool. Gleichzeitig halt auch total, total begeistert, halt einfach, wie du jetzt einfach auch davon erzählt hast. Also wie gesagt, vielen Dank dafür.
Maria, wirklich danke. Das war nochmal großartig. Und ich glaube, wir sind... Was sollen wir jetzt noch sagen? Nichts mehr, oder?
Nichts mehr.
Also mit diesen Worten dürfen wir Danke sagen, Maria. Danke, dass du da warst. Danke, Tobi.
Und Maria darf die letzte Frage stellen.
Oh,
ach!
Ja.
Und genau. Und dann nach dieser letzten Frage mache ich direkt Stopp. Da haben wir mal so einen richtigen Psch.
Mhm.
Okay. Welche Frage möchtest du an die nächste Gästin stellen?
Also ich möchte mich erstmal noch bei euch bedanken. Dafür, dass ihr mich dazu ermutigt habt, hier auch Gast sein zu dürfen. Ich war erst ein bisschen aufgeregt und jetzt ist es irgendwie richtig cool und es macht wirklich Spaß, sich hier mit euch zu unterhalten und irgendwie dieses Medium zu nutzen. Danke auf jeden Fall an euch beide.
Gerne,
sehr gerne.
Und ja, die nächste Frage an den nächsten Gast lautet... Darauf habe ich mich nicht vorbereitet.
Egal.
Das kann auch was so total Banales sein.
Das, genau.
Ja. Ich glaube, die nächste Frage ist, was findest du so richtig scheiße? Worüber regst du dich so richtig auf? Und was ist einfach nur Kacke?